Ich glaube, das ist also zutiefst menschliche Sache, dass man steckt vielleicht irgendwo in einem Schlamassel rein und statt dass man einfach einmal einen scharfen Cut zieht, wieder besseren Wissens wurschtelt man weiter. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, alle diese ganzen schlechten Entscheidungen, die ich getroffen habe, neben den ganz vielen guten, führen am Ende dazu, dass ich der bin, der ich heute bin.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Sascha Ladurner kommt aus Tirol, produziert Podcasts und hat als einzigen Award, den er auf LinkedIn erwähnt, den ersten Platz vom Schulskikursrennen stehen. Das ist kein Zufall, wer sich Saschas LinkedIn-Profil anschaut, findet den Klosterkindergarten, den Wunderwuzi und eine Allergikerreaktion auf Selbstbeweihräucherung. Er macht Podcasts für Unternehmen und Organisationen, die etwas zu sagen haben. Nicht für die, die klingen wollen. Und weil wir uns über LinkedIn kennengelernt haben, weil uns beide die Liebe zum Podcasten eint und weil wir nach einem längeren Gespräch festgestellt haben, dass wir vieles verdächtig ähnlich sehen, war es nur eine Frage der Zeit, bis er hier in den Podcast kommt. Sascha, servus. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Sascha, servus, grüß dich.
Hallo Daniel, grüße dich. Danke fürs, dass ich kommen darf heute.
Ehrlich gesagt freut mich das.
Da würde ich gern mit einem Zitat antworten von Karl Valentin, der einmal so schön gesagt hat, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn es nicht regnet, freue ich mich. Wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Und das ist ja so ein bisschen, ich freue mich eigentlich über 100.000 Sachen jeden Tag.
Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Mich ärgert, dass ganz viele Menschen den Unterschied zwischen einer berechtigten Meinung und dem Recht auf eine Meinung nicht unterscheiden können. Das ist, kriege ich solche Kabel, wenn sie einen Blödsinn reden und glauben, sie haben eine Meinung.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Dass die Leute aufhören sollen zum Jammern und stattdessen mehr in die Hände spucken und was tun. Weil man kann auch selber was machen, statt immer nur jammern. Ja. Das gehört gesagt.
Hast du das Gefühl, dass man zu viel jammern?
Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, okay. Ich habe dauernd gejammert, aber wenn dann zu einem sagst, ja, dann tu was dagegen. Na, das gehört gerichtet für mich. Das sollten dann schon die anderen machen. So geht's halt nicht.
Wo kommt das her, diese Geschichte für Eigenverantwortung? Weil, ich meine, es ist ja auch bequem. Such mal einen Job, die anderen sollen sie bitte um gute Rahmenbedingungen kümmern und ich mache halt mal Hacken. Ist ja durchaus ein Weg. Den man gehen kann. Nicht deiner offensichtlich.
Nein, weil ich glaube, da mache ich es mir zu bequem. Ich kann ja nicht erwarten, dass die anderen dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ja? Also Rahmenbedingungen schaffen, ja. Das ist ja auch dann die Aufgabe des Staates oder so. Aber ich kann ja nicht ein Vollkaskoleben führen, wo ich sage, ich lagere alle Risiken aus und nehme mir nur die Benefits rein. Das so funktioniert halt Gesellschaft, glaube ich, zutiefst nicht. Und da würde ich mir gerne mehr Selbstverantwortung der Menschen wünschen, ja.
Wir haben uns ja kennengelernt über LinkedIn. Uns eint die Liebe zum Podcasten. Wir haben festgestellt, nachdem wir mal ein bisschen ausführlicher gequatscht haben miteinander, dass wir ganz viele Dinge recht ähnlich sehen.
Ja.
Das hat natürlich jetzt die Gefahr, dass wir halt auf einmal irgendwie so ein Podcast Fachsimpel-Sendung draus machen. Das werden wir versuchen nicht zu tun, wobei wir ums Podcast-Thema wahrscheinlich nicht ganz umgekommen werden. Nein, aber ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung auf ein Gespräch, schaue ich mir natürlich abseits dessen, dass wir geredet haben miteinander, einfach auch ein bisschen an, was finde ich dazu. Und du kokettierst ja da schon mit ein paar Dingen, der Wunderwuzi, dann findet man wieder irgendwie den Klosterkindergarten, den du thematisierst. Jetzt sind wir in einer Branche, wo schon so das Zertifikat und das Inszenieren von Expertise und Know-how und die eine oder andere Phrase durchaus an der Tagesordnung steht.
Ja.
Jetzt kommst du mit dem Wunderwuzi und dem Klosterkindergarten. Ist das der Tiroler Schmäh? Oder ist das so ein bewusster Fütter gegen diesen ganzen Corporate Bullshit, den wir halt immer wieder erleben?
Ja, ein bisschen was von beiden Welten, würde ich sagen. Ja. Also der Punkt eins ist, ich glaube, wenn ich mir selber eine Stärke zuschreiben müsste, dann ist es die, dass ich mich selber nicht immer allzu ernst nehme. Ja. Also ich kann herzlich über mich selber lachen. Und deswegen, wenn ich mir dann eben so, Gott, du hast eh gesagt, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, und wenn ich mir dann da immer anschaue, diese ganzen, ja, so Selbstbeweihräucherungsgeschichten und so, die es gibt, dann habe ich da natürlich ganz bewusst vielleicht auch den Klosterkindergarten, der ja stimmt, ich bin in einen Klosterkindergarten gegangen mit einer Nonne als Klosterschwester, das war halt bei uns im Dorf, hat es ein Kloster gegeben, und dann bin ich dort hingegangen, ja, wie jedes andere Kind auch bei uns, muss man aber sagen, also da war ich nicht der Einzige. Und deswegen habe ich mir solche Sachen eingeschrieben, oder wenn andere Leute mit Preisen oder so irgendwas daherkommen, dann habe ich immer eine Kopie dabei vom Schulskikursrennen, ja, wo ich den ersten Platz gemacht habe oder so irgendwas. Und dann sage ich, das sind meine Preise, ja. Weil ich finde, in der Werbe- und Marketingbranche, ich glaube, neben die Friseure sind wir die Branche mit den meisten Preisen, mit den meisten Selbstbeweihräucherungen, und irgendwo, es werden so viele Kategorien aufgerufen, dass einfach jeder gewinnt, weil zur Not mache ich eine Kategorie für Linkshänder mit Schnauz zwischen 36 und 37 Jahren mit Brille und zwischen 70 und 80 Kilo, ja, dann finde ich den schon, oder dann kriege ich meinen Preis, und so kommt mir das vor, und deswegen agiere ich da auch im Außenauftreten manchmal so, weil es mich, ja, weiß nicht, darf ich das in deinem Podcast so sagen, aber weiß
nicht,
manchmal
mal sagen.
Anscheißt, dass es halt so eine überbordende Coolness, Kultur und alles. Und es wird eigentlich oft vergessen, dass wir ja alle im Normalfall eine Arbeit machen, die für die Kunden da ist und nicht für mich als Agenturinhaber. Ja. Ob ich 100 Preise gewinne und hinten auf Mac stehen habe, wenn der Kunde mit der Leistung, die ich mache, am Ende des Jahres eigentlich nicht mehr Geld im Säckel hat, dann war es keine gute Arbeit, die wir geleistet haben. Das ist wurscht, welchen Preis ich gewinne dafür. Weil das zählt. Ich muss für meinen Kunden was bringen und nicht für mich.
Ja, da kommen wir vielleicht halt eh noch hin, weil das ist ja das Podcast-Thema durchaus anfällig dafür, viel Arbeit und Rechnung zu produzieren ohne Ergebnis. Aber ich mag nur ein bisschen, einfach auch, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, ein bisschen vorher anfangen. Du kommst irgendwie vorher schon aus Grafik, Bild, Design, Marke. Und jetzt bist auf einmal in Audio. Jetzt lass mal bitte mal das Videothema ein bisschen auf der Seite, weil sonst komme ich nicht auf den Punkt. Aber was passiert da, wenn man es eigentlich aus dieser visuellen Welt kommt und Marketing, Internet ist halt zum großen Teil visuell. Wo kommt dann auf einmal die Begeisterung, die Freude für Audio her?
Also die Begeisterung und die Freude für Audio, die war bei mir immer da. Also das Thema Podcast beschäftigt mich seit Audio-Dings im Internet gibt. Ja, da haben wir vielleicht noch gar keinen Namen gehabt, dass man das Podcast genannt hat. Ja, das hat mich immer schon beschäftigt. Und ich war ja immer in Medienunternehmen tätig. Also ganz am Anfang meiner Karriere, da war ich noch bei Agenturen oder so beschäftigt. Aber jetzt sage ich mal, bin dann im Jahr 2002 in die Medienbranche gewechselt und war seitdem immer auf der Medienseite. Ja. Immer irgendwo im Spannungsfeld Marketing, Journalismus, Corporate Publishing. Das waren so meine Ecken, wo ich mich drinnen dann bewegt habe. Und 2014 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und das war natürlich immer das Kernthema war dann eigentlich immer ein bisschen dieses Storytelling, Content-Produktion, ja, auch wenn es vielleicht jetzt im Medienbereich ein bisschen anders heißt, da reden wir halt von Geschichten, da reden wir von redaktioneller Aufbereitung, von Themen oder so irgendwas. Und ja, auch wo ich gestartet bin, war natürlich Print noch ein sehr großer Bereich. Also wir haben da die verschiedensten Magazine mitproduziert auch. Und das hat sich aber für mich war auch sehr schnell klar, schon zu diesem Zeitpunkt 2014, naja, dieses ganze Print-Segment ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf Dauer der große Wachstumsmarkt. Ja? Mhm. Wir produzieren auch bei uns im Unternehmen zum Beispiel nach wie vor Printprodukte, ja. Aber natürlich im Vergleich zu vor 12 Jahren ist das ein verschwindend kleiner Anteil. Ja? Das waren damals, ich weiß es nicht, lass es 70% vom Umsatz gewesen sein, heute sind es vielleicht noch 5 oder 8%, das müsste man jetzt einmal genau ausrechnen lassen, aber in so einem Segment sind wir. Mhm. Und das Thema Podcast, da muss ich gestehen, ich habe sehr lange das für mich privat gemacht und verfolgt. Ja. Weil mir hat sehr lange irgendwo auch eine echte Idee gefehlt, wie man es monetarisieren kann, weil mein Ansatz nie der war, einen Podcast zu machen, der sich über Reichweite finanzieren kann. Ja? Also dieses ganze Reichweitenthema, dieses Geschäftsmodell, das ich aus der Medienwelt eigentlich gekannt habe, war mir klar, den Weg würde ich auch nicht gehen wollen, weil es erstens ist ein Verdrängungswettbewerb und zweitens ist es ein Thema, wie wir es eh am Anfang schon so ein bisschen angesprochen haben, wo es einfach sehr viel um Großreden und wenig Ergebnisse dann am Ende des Tages auch geht. Und irgendwann einmal ist mir halt so auch der Grundgedanke können, eigentlich ist Audio ein super geiles Format, wenn ich Geschichten erzählen will von Unternehmen, auch für andere Unternehmer oder eben über mein Unternehmen und dieses, also heute sagt man Thought Leadership, ja, also diese Marktführerschaft im gedanklich einfach auch zu übernehmen, ein Thema zu besetzen und das zu machen. Und so produzieren wir ja Podcasts. Also wir versuchen ja wirklich die Unternehmen dorthin zu bringen, dass sie sich über ein Thema als Experten positionieren können, Vertrauen aufbauen können und das machen. Und das ist eigentlich am Ende des Tages das, was ich immer schon getan habe. Ja? Und früher haben wir es halt auf Papier gedruckt und heute können wir es niederschwelliger nach draußen bringen.
Jetzt kennen wir das beide, dass die Leute einer kommen so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung der Reichweite. Ich will Sichtbarkeit. Also wenn ich jetzt an meine eigenen Erstgespräche denke, ist praktisch in jedem Gespräch, wo ich frage, was ist das Ziel? Na ja, ich will sichtbar werden. Dann stellt man 3 Nachfragen und dann kommt man drauf, dass die Sichtbarkeit das Vehikel sein soll für was auch immer. Ein Lead, Seminarbuchung, Produkt, das man irgendwie herzagen will und so weiter. Und jetzt kommen auch zu dir Leute, die halt gebrieft sind durch diese Selbstdarstellungsmenschen, über die wir ja auf LinkedIn geredet haben. Die heißen bei mir Rolex-Wappler.
Und das klaue ich mir vielleicht für die Zukunft.
Und jetzt kommen solche Leute einer bei dir und man spürt innerlich schon, okay, das wird jetzt gleich ein totales Fiasko. Kennst du diese Momente und wie gehst du um mit diesen Momenten?
Ja, da muss ich jetzt aber vielleicht auch die Leute, die da reinkommen, ein klein wenig zuerst einmal in Schutz nehmen. Weil warum kommen die mit dem Thema Reichweite? Zum einen, das sind sehr oft Menschen, die aus dem Bereich Marketing kommen. Ja? Mhm. Die sind ja getrimmt auf Reichweite. Die kennen das, die schauen ihre Metriken an. Die sind alle sehr, sehr Reichweite. Da geht es um Views, um Likes, um Klicks und alles, ja. Und das sind ja auch die Dinge, die sind dann am Ende des Tages erstens leicht messbar, ja, weil wenn mir mein LinkedIn-Posting 10.000 Views anzeigt und 120 Likes und 30 Kommentare, die sind ja auch da und die kann ich nachweisen. Und neben der guten Messbarkeit haben sie natürlich auch den Vorteil, das kann ich ja auch super präsentieren, wenn ich meine Quartalspräsentation beim Vorstand oder beim CEO habe. Ja. Da kann ich aufzeigen, ja, und da haben wir jetzt um 20% mehr Views und mehr Likes und so. Und was. Am Ende geht es halt darum, was sagt es denn aus? Und da kommt dann eben genau das ins Spiel, was du sagst. Die kommen dann und sagen, hey, wir brauchen ein neues Medium, machen wir einen Podcast, wir haben uns überlegt, machen wir einen Podcast, machen wir ein Konzept. Und der Vergleich ist halt dann echt brutal, wenn man dann hergeht und sagt, ja, ich vergleiche dann vielleicht einen B2B-Podcast, das ist der Maschinenbauer aus, wenn du sitzt in Linz, jetzt sage ich es einfach mal da irgendwo, der sitzt in Linz oder Umgebung, irgendwo da in Oberösterreich und will einen Podcast machen und hat als Vergleichsmomentum dann, ich weiß nicht, die Geschichten aus der Geschichte oder Fest und Flauschig oder Gemischtes Hack, ja, mit hunderttausenden Downloads jede Folge, hat aber auf der anderen Seite eigentlich nur einen Kundenpool von vielleicht 1500 Unternehmen in ganz Europa, wo er halt hinliefert, für die das, was er macht, überhaupt relevant ist. Ja. Das hinkt natürlich ganz extrem. Ja. Und da muss man die Leute halt dann auch hinbringen und sagen, schaut, im Business-Podcast, ja, zählen einfach andere Metriken. Da müssen wir weg von Download- und Hörerzahlen. Ja. Weil wenn ich einen Markt habe mit 1500 Leuten, dann wird es schwierig werden, 10.000 Hörer zu kriegen. Ja? Weil wenn ich dann 500 habe, dann habe ich nicht ein Reichweitenproblem, sondern dann bin ich die wichtigste Stimme in der Branche. Und das muss man den Leuten einfach mal verklickern, ja? Und dann einfach die Vorteile aufzeigen, die halt Podcasten neben dem reinen Format als Tonträger quasi einfach hat. Nämlich, dass es eine riesige Content-Maschinerie ist, die im Hintergrund dann läuft. Und das ist aber dann die Aufgabe von Leuten wie dir oder mir, den potenziellen Kunden auch klar zu machen, dass wir eben nicht Reichweite verkaufen, sondern Ziele erreichen. Und den muss ich halt definieren. Und wenn ich die richtig definiere und die richtigen KPIs definiere, dann ist bei uns in den seltensten Fällen noch das Thema Reichweite oder schlechte Reichweite unter Anführungszeichen, weil wir halt nur 1500 Hörer haben, kein Thema mehr, weil es einfach passt.
Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, dass halt jetzt diese andere Welt, die es ja gibt, Reichweite monetarisieren, eine Community aufbauen, das Medienkonzept, das ist halt das immer gesehen wird, das auch propagiert wird. Ich habe gerade vorher zufällig auf LinkedIn von Ö3 das Line-Up fürs nächste Podcast-Festival gesehen und dann steht groß drinnen, wie du mit deinem Podcast Geld verdienst. Das ist natürlich eine wunderschöne Botschaft zum Aussitreiben. Funktioniert halt im Business-Bereich so nicht, weil wir werden halt keine Influencer-Podcasts für einen Maschinenbauer machen. Und das ist was, wo ich mir ein bisschen mehr wünschen würde, dass auch der Massenmarkt irgendwie klar macht, hey, wir reden da von einem speziellen Spiel und wir sprechen nicht für alle. Das geht mir persönlich ehrlich gesagt ein wenig an.
Ja, wobei das ist ja eh überall. Also das war ja früher auch schon ein Thema. Ja? Wenn ich jetzt ein Fachmagazin gehabt habe, ja, das sich von mir aus dem Thema, weiß ich nicht, Fußball widmet, ja, dann habe ich nicht die Auflage, die Kronenzeitung gehabt hat, ja, sich nie ausgegangen. Oder ein Fachmagazin für einen Elektrotechniker, ja, die haben halt, ich weiß nicht, 15.000 Auflage gehabt, weil das ist halt an alle Elektriker gegangen in Österreich. Und die Kronenzeitung hat halt eine Auflage von 800.000 und 2 Millionen Leser gehabt. Ja. Nur, ja, da gehe ich halt in jeden Haushalt mit einem riesen Portfolio und das andere ist sehr spitz, nur für die Elektriker. Und wenn ich nicht Elektriker bin, dann habe ich aber auch keine Notwendigkeit, das zu lesen. Und so ist da auch. Und deswegen sage ich auch, diese ganzen Podcast-Festivals oder so irgendwas, die weiß gar nicht, was soll ich sagen, da gibt es gar keine Sprache, die in Worte fassen kann, wie wurscht mir das sein, weil sie spielen ja für die Produkte, die wir anbieten, überhaupt keine Rolle. Ja? Weil ich, manchmal fragen sie mich dann wieder, kriege ich irgendeine Anfrage, hey, ihr macht ja so einen Haufen Podcast, reicht es doch welche ein? Da sage ich, was? Lebensmittel, Speisestärke, Arbeitsschutz, Sicherheit, ja, keine Ahnung, Maschinenbau, ich weiß nicht, Tabakmarkt in Österreich, auf was hinauf soll man sowas einmelden in einem Podcastpreis? Ist ja sinnlos, weil das sind dann ja meistens auch noch Publikumsvotings. Naja, haben wir nie eine Chance. Will ich auch nicht, ja, weil das ist nicht zielführend, weder für uns noch für den Kunden. Ja.
Hat seine Berechtigung, ich will jetzt auch kein Bashing. Ja. Also nein, erstens will ich dich nicht zwingen, da irgendwo hin zu bashen, ja. Und zweitens.
Nein, da geht es mir auch gar nicht ums Bashen. Ich sage einfach nur, ich glaube, das sind, da muss ich einfach unterscheiden, dieser, und ich meine das nie abwertend, dieser klassische Laber-Podcast, den es eben gibt, wo eben True Crime, Comedy, Geschichte, Zeitgeschichte, solche Sachen. Ich höre das ja auch. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich mir sowas nicht anhöre, weil ich mag das ja. Ja. Aber es ist halt nicht mein Businessmodell. Und damit muss ich auch nicht mich um diesen Markt, um Werbegelder oder so irgendwas kümmern. Ja. Und ich kann ja Podcasts monetarisieren, eben auch abseits der Reichweite. Wir haben auch Podcasts, die sich monetarisieren lassen für Unternehmen mit Deals. Wir machen einen Podcast für einen Segelunternehmer zum Beispiel, ja, der also wirklich hochwertige Segeltouren anbietet, Skipper-Trainings anbietet, aber auf einem sehr speziellen Niveau. Das findet dann auch alles in England statt und alles. Und ja, wir monetarisieren das halt, dass wir dann Leute zum Beispiel hinter eine Bezahlschranke bringen, wo sie sehr specialized Zusatzinhalte kriegen, die relevant sein und keine Ahnung, du lernst halt dann auf Punkt und Komma, wie ein Segelboot anhängst bei 5 Meter Tidenhub. Ja, was weiß ich. Ich bin kein Segler, aber es dürfte schwieriger sein, als wir am Mittelmeer in Jesolo die Segeljacht zum Anhängen offensichtlich. Ja. Und da machen wir halt auch Deals dann, aber das sind dann auch sehr spezielle Nischenbetreiber zum Beispiel, die dann da reinkommen. Das ist halt dann irgendein norwegisches Navigationsunternehmen, das sehr spezielle Navigationstools für Segler anbietet. Ja. Aber für die ist das dann super interessant, genau dort zu sein. Und da geht es dann nicht um 100.000 Reichweite, da langen die paar tausend Segler in Deutschland, die sich das anhochen. Weil für die ist das relevant. Ja. Und denen ist das eh lieber. Ich bin bei 6.000 Segler, als wir bei 100.000 Flachländern, die mit Wassersport nichts am Hut haben. Ja.
Das ist das Schöne, da kommen wir nämlich dann wieder zu dieser Uralt-Saga zurück von einem Tim Pritlove, der einmal gesagt hat, Podcasten ist der Sieg der Nische. was, ich weiß nicht, ich glaube, das hat er vor 10, 15 Jahren einmal gesagt. Aber das ist das Schöne, dass dieser Teil überlebt hat.
Ja.
Jetzt gibt es ja auch so eine Geschichte, die mir immer wieder unterkommt und die auch in Vorträgen immer wieder her. Naja, und von der Länge her schaut, dass euch auf 20 Minuten ungefähr hinlegt, weil die Leute wollen ja euch nicht ewig zuhören, wo man du einerseits eine extrem coole Geschichte erzählt hast über einen TU-Professor, der sich da nicht rein drängen hat lassen. Und damit will ich auch gleich so ein bisschen verknüpfen, eine Frage, warum trauen wir unsere Hörer eigentlich keine Tiefe mehr zu?
Die Frage ist knifflig gestellt, lieber Daniel, um die Wahrheit zu sagen, weil wie hat der Sinowatz einmal gesagt, es ist kompliziert. zwei Sachen dazu. Ich glaube, dieses Denken so auf 20 oder 30 Minuten zugeschnitten oder so irgendwas, das erlebe ich selber auch sehr oft, gerade im Corporate-Umfeld. Und meine Vermutung, das ist jetzt tatsächlich eine persönliche Vermutung. Ich kann jetzt keine Zahlen weder dahinter, noch kann ich es irgendwo soziologisch
lass uns in deinen Kopf
verifizieren. Aber ich glaube, dass da viel noch drinnen ist von diesen klassischen Formaten, die wir eigentlich gewöhnt sind, ja, aus Fernsehen und Audio, die halt immer so in einem Sendungsformat, in so ein sehr strenges Korsett gepresst waren, weil eben die Sendung von 19 Uhr bis 19.25 Uhr Zeit gehabt hat. Ja? Und deswegen macht man das so. Das Schöne an den Podcasts ist ja eigentlich, dass ich eben, ich sage ja oft, das ist ja wie Netflix für die Ohren. So erkläre ich oft Leuten, die mit Podcasts noch nicht viel zu tun gehabt haben, weil es ist Listening on Demand. Das heißt, ich höre mir es dann an, wenn es mir passt und nicht, wenn es mir der Radiosender oder der Fernsehsender ausspielt. Und das gibt uns ja auch die Möglichkeit, dass wir eben die Formate so machen können, wie wir sie brauchen. Und ich sage unsere Kunden immer, bitte macht euch nicht das Leben unnötig schwer, indem ihr bestimmte Zeiten definiert, wie lang etwas sein muss, ja, sondern wenn ich etwas in 15 Minuten sagen kann, ja, dann macht's bitte nicht mit aller Gewalt 25 Minuten draus, nur weil das euer Sendungsformat-Thema ist, ja, weil dann wird's langweilig. Und umgekehrt, wenn ich es in 25 Minuten nicht unterbringe, weil ich eben 40 brauche, damit ich es gescheit erklären kann, ja, ja, dann bitte macht's die 40 Minuten. Weil es dauert eben genauso lang, wie es braucht, dass es erklärt oder gesagt ist. Und wenn die das in 10 Minuten machen kann, dann ist keine Notwendigkeit da, meine Hörer länger damit zu quälen. Ja. Und wenn ich aber 40 Minuten brauche, dann muss ich es 40 Minuten machen, bitte, und nicht in 20 Minuten einquetschen, weil das kennen wir ja alle, wenn man irgendwo hingeht und jemand haltet der Keynote, die normalerweise 40 Minuten dauert, und er hat aber nur eine Viertelstunde Zeit und will dann alles, was er in der 40 Minuten Keynote drinnen hat, da reinquetschen, und du hast danach einen Ohrenkrebs. Das geht halt nicht. Ja. Und das, bei den Podcasts können wir es machen. Wir machen es so lang, wie es sein muss. Und die Leute horchen sich schon an. Wenn es interessant ist, hören sie zu. Sind starten ja die ganzen Langformate bei den Laber-Podcasts auch nicht funktionieren, oder? Wenn ich mir das anhöre, Geschichten aus der Geschichte oder was bisher geschah, das sind also die Podcasts, die ich mir gerne anhöre, weil ich ein bisschen Geschichte interessiert bin. Na, die reden oft weit über eine Stunde. Und mein Gott, nein, dann schalte ich halt einmal, was weiß ich, wenn ich jetzt keine Zeit mehr habe, ab und höre es mir dann am Abend am Heimweg fertig, wenn ich vom Büro heimfahre oder wenn ich sporteln gehe oder wenn ich dann daheim staubsaug oder irgendwas tue. Ja? Das ist ja kein Thema. Also das ist ja auch das Schöne am Podcast, und das wissen wir auch. Die Leute bleiben ja dabei, dann hören sie sich unter zweimal an. Das Thema, interessant muss es sein.
Jetzt ist so eine gewisse Lockerheit vorm Mikro schadet ja nicht. Und auch wir zwei sind jetzt gerade wahrscheinlich der beste Beweis dafür, dass die deutsche Hochlautung zwar nett ist, aber es im Podcasten nicht zwingend angewendet werden muss, damit man irgendwie die Lizenz ins Mikro zu sprechen hat. Und trotzdem merke ich es gerade bei Einsteigern immer wieder, die setzen sich hin, am liebsten nur mit einem Leitfaden, vielleicht sogar mit den vorgeschriebenen, geskripteten Fragen. Und in dem Moment stirbt so irgendwie jede Unterhaltsamkeit in diesem Podcast, wo das passiert. Die Leute, die mir länger folgen, und die Leute, die diesen Podcast hier hören, wissen eh, was meine Meinung dazu ist. Wie löst du das auf? Wie trennst du die Menschen vom Skript?
Ach, durch langes, gutes Zureden. das ist tatsächlich ein Thema, und auch wieder, ich verstehe es, weil du kriegst halt, je mehr du Podcasts machst, je mehr du produzierst, je öfter du es tust, desto routinierter wirst du. Und wir haben sehr viele Kunden, wo man es schon merkt, okay, wenn ich mir da jetzt die Folge 50 anhöre im Vergleich zur Folge 5, da merkst du einen ellenweiten Unterschied, wie viel besser die geworden sind. Ja? Weil sie eben die Routine einfach haben. Und dass es am Anfang vielleicht ein bisschen brauchst. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man ja die Geduld hat, das Ganze wachsen zu lassen, weil gerade im Corporate Podcast haben wir ja sehr oft mit Leuten zu tun, die es nicht gewohnt sind, permanent quasi vor dem Mikro zu sitzen. Ja, das sind ja nicht Politiker oder irgendwelche Promis oder so, sondern das ist da vielleicht der Entwicklungsleiter von eben irgendeinem Maschinenbauer, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Ja, dem sein Brotjob ist es nicht, seine Gedanken sprudeln zu lassen und irgendwo einzureden und irgendjemanden Fragen zu stellen. Deswegen versucht man das ja immer mit den Leuten möglichst gut im Vorfeld aufzubereiten. Wir versuchen ihnen auch Gesprächsleitfäden zum Beispiel dann zur Verfügung zu stellen, aber versuchen sie auch möglichst davon abzuhalten, Dinge einfach abzulesen. Ja. Wir haben schon Podcasts aufgezeichnet, wo wirklich der Gast seine komplett ausformulierte Antwort einfach abliest, ja, weil er sich's nicht anders zutraut. Ja. Wenn der ein zweites Mal, ein drittes Mal zu Besuch ist, hat der schon eine andere Routine. Ja? Also da gibt es welche, die kommen halt dann vielleicht einmal im Jahr, weil es immer um irgendwas Zahlenlastiges geht. Dann kommt da der Buchhaltungschef vielleicht oder erklärt da etwas Steuerliches oder so. Und beim ersten Mal ist das noch relativ holzig. Beim im Jahr drauf wird es schon besser. Und im dritten Jahr, selbst wenn er es nur einmal im Jahr macht, hat er schon eine andere Routine, geht er schon hin ganz anders. Und das dritte Mal, wo der zu Gast ist, klingt das ganz anders. Ja. Und der Host sowieso, weil der bis dorthin vielleicht schon 30 Folgen gemacht hat. Ja. Und ja, das ist ein bisschen wie beim Sport, wenn ich irgendwas trainiere. Das ist halt am Anfang, wenn ich Tennis lerne, ist das eine totale Katastrophe. Und wenn ich 2 Jahre Tennis spiele, dann kann ich schon einmal ganz lässig hin und her spielen. Und wenn ich 15 Jahre Tennis spiele, dann kann ich richtig auf den Ball fetzen wahrscheinlich. Ja,
ja, was mir immer ein bisschen leid tut, ist, dass dieses Skript-Thema und ich komme mit diesen vorbereiteten Dingen irgendwie diesen Professionalitätsnimbus hat. Und das ist meiner Meinung nach eine falsch verstandene Professionalität, dass jetzt Vorbereitung dazugehört, dass man ich was überlege, über was ich mit dir reden kann, wenn ich dich zu einem Gespräch einlade. Ja, selbstverständlich gehört das dazu. Nur ich habe im Moment keinen Fragenkatalog vor mir, wo ich weiß, die nächsten 3 Fragen werden jetzt in dieser Reihenfolge kommen. Und gerade im Businessbereich, wo man ja Menschen sagen wollen und wo es uns ja um dieses Vertrauen aufbauen geht, du hast auch nicht gewusst, auf was dich heute einlässt. Und das finde ich immer ein bisschen schade.
Ja und nein. Also ich bin schon auch jemand, aber da kommt vielleicht meine journalistische Schule von früher auch durch. Also ich bin schon immer sehr, wenn ich selber jetzt host, ja, muss ich auch dazu sagen, und ich mache hier nur einen Podcast, den ich selber host, da bin ich schon immer sehr gut vorbereitet. Warum? Allein schon deswegen, weil es ja meistens um Themen geht, die jetzt nicht mein Kernthema sein. Heute muss ich mich weniger vorbereiten aufs Gespräch mit dir, weil ihr, also grundsätzlich ja, erstens habe ich mir 1-2 Folgen von dir angekocht. Das heißt, ich weiß es ja, dass es schon immer um die Themen auch geht. Also du fragst mir jetzt nicht über die irgendeine geopolitische Situation in der Straße von Hormuz, wo ich wenig Ahnung habe wahrscheinlich. Aber du fragst mich wahrscheinlich über die Themen, über die ich Bescheid weiß. Also muss ich mich weniger darauf vorbereiten, weil ich die eben grundsätzlich weiß, hoffentlich. Aber wenn ich jetzt die Fragen stelle zum Beispiel und mich über ein Thema nicht auskenne, ja, also ich habe jetzt einmal ein Interview gehabt mit einem Familienunternehmen, da ist es gegangen um Unternehmensnachfolge. Ja, da muss ich mich einlesen. Ich habe ja noch nie selber ein Unternehmen übergeben. Damit das auch für die einen Sinn ergibt, was ich da frage. Ja. Und da habe ich, also ich habe es mir dann schon angewöhnt, dass ich zum Beispiel eine Art Fragenkatalog mache, dass ich mir auch Quellen aussuche, dass wenn ich dann eine Nachfrage kriege, dass ich das immer, jetzt schaue ich da immer so ein bisschen weg, falls das wer sieht, auf meinem zweiten Bildschirm, wo dann eben Quellenangaben liegen, dass ich dann auch sagen kann, nein, also die Zahl ist schon korrekt, weil die habe ich aus der und der Studie und. Mhm. Solche Verifizierungen, eben auch so eine Art Fragenkatalog, den ich mir da schon auflischt. Warum? Auch damit ich mir sicher bin, im Thema bleiben zu können. Ja? Also dass ich nicht, du hörst ja eh, ich bin ja ein furchtbares Redhaus, ich schweife ab und ich bin ja full fit, wie so Opinion. Also ich habe ja zu allem und zu jedem eine Meinung auch noch. Und dann kriege ich vom Hundertsten ins Tausendste. Und mir hilft es auch zum Beispiel so ein bisschen dann den Fokus immer wieder drauf zu halten, dass ich eben nicht extremst abschweife und 100.000 Nebenfragen stelle, sondern schon drauf schaue, dass auch meine Gesprächspartner dann bei der Stange bleiben können. Ja? Also ich glaube, das ist ja so eine gesunde Mischung. Und der eine braucht es mehr, der andere braucht es weniger. Das ist ja auch dann eine Typfrage. Ja? Das ist wie beim Moderieren. Manche haben dann wirklich ganze Sätze drauf, manche einfach nur Stichworte. Aber fast jeder hat Moderationskarten. Ja. Brauche ich halt manchmal. Und deswegen ist das so ein Thema. Aber wenn es geskriptet abgelesen wird, dann wird es schwieriger, ja. Weil der Hörer und die Hörerin das natürlich mitkriegen, ja. Und dann klingt es wie ein schlecht gelesenes Hörbuch und das ist halt dann wenig spannend.
Ich habe gerade ganz konkret die Geschichte, dass ein Podcast sich in meine Fittiche begibt und halt vorher betreut war. Wo halt mir dann die Kommunikationsverantwortliche im Unternehmen sagt, naja, wir müssen der Moderatorin die 10 Fragen für den Podcast schicken und die stellt halt dann die 10 Fragen. Und das ist halt eine Form von Professionalität, die es für mich dann nicht ist.
Nein, das da hast du recht. Ja, also das, aber dann muss ich mich auch fragen, was macht die Moderatorin beruflich? Weil das kann es ja dann nicht sein, weil das muss man als Moderatorin auch klar sein. Ich muss mir ja mein, also das ist ja keine Lehrerin, die da irgendeinen Test abliefert und den Kindern Fragen stellt, oder? Also das geht ja nicht. Also dass ich einer Moderatorin eben oder dass wir unseren Hosts, wenn wir zum Beispiel die inhaltlichen Themen vorbereiten, auch an so einen Fragenkatalog schicken, ja. Aber der soll das nicht ablesen und dann nächste Frage und dann nächste Frage, sondern aus dem Gespräch heraus sollte sich ja im Idealfall dann irgendwas ergeben. Dann stelle ich eine Nachfrage und wenn ich dann von die 10 Fragen vielleicht gleich 8 gestellt habe, weil sich 2 nicht mehr ausgehen oder irgendwie anders mitbeantwortet sein, so flexibel muss ich natürlich dann sein, dass ich das auch erkenne. Ah ja, jetzt hat einmal die Frage 7 eigentlich schon mitbeantwortet, die brauche ich gar nicht mehr stellen. Ja. Aber das wäre dann schon mein Job als Host, sage ich mal. Ja. Und wenn ich aber eben nur moderiere und Fragen ablese und mir das eigentlich wurscht ist, was der andere sagt, aber dann dahinter frage ich halt, ob das dann die richtige Person für den Job ist, muss ich auch dazu sagen. Ja. Und also so etwas sagen wir unseren Kunden dann schon, na bitte macht das nicht. Ja. Also darf ich niemanden schlagen, also kann ich es niemandem verbieten, wenn es jemand so machen will, aber meine Empfehlung wäre das nicht.
Ja.
Da bin ich ganz deiner Meinung, ja.
Wenn man jetzt so auf die, ich rede immer von den 98% der Unternehmen, also so die Mittelständler, die KMUs, die ganz weit weg sind von unseren Themen in Wirklichkeit. Wenn jetzt so ein Handwerks-KMU kommt und sagt, boah, ich habe ein Fachkräftethema, ich habe irgendwie ein Mitarbeiterthema, klassischerweise mit dem Obstkorb als Benefit in der Stellenanzeige. Und die kommen jetzt zu dir und sagen, Podcast. Das glauben wir, das könnte was sein für uns. Schickst du das weg, nimmst das, welche Fragen stößt der?
Ja, das kommt ganz drauf an, was sie damit wirklich bezwecken wollen. Ja. Manchmal kommen wir einfach drauf, okay, Podcast ist schlicht nicht das richtige Medium für das Problem, das du hast oder für die Ziele, die du erreichen willst. Ja. Dann schauen wir, ob wir das anders für sie regeln können oder wir suchen jemanden, der das dann für sie machen kann. Ja. Also sei es jetzt, keine Ahnung, weil vielleicht kommst du drauf, gut, die wollen mehr Gewerbekunden jetzt grundsätzlich einfach ansprechen und die brauchen eigentlich jemanden, der ihnen jetzt einfach einmal auf LinkedIn so eine Basis legt, dass die da weiterkommen. Dann haben wir natürlich ein Netzwerk, wo wir ihnen halt helfen können und dann sagen wir schon so ehrlich, du, ich glaube, der Podcast ist vielleicht der übernächste Schritt, mach zuerst das, mach das und wenn das hast, komm dann wieder. Ich leg da Rutschen zu Leid, die genau diese Probleme eigentlich jetzt lösen können, die du hast oder die dir da helfen können, um diese Ziele zu erreichen, die du hast. Ja, ich sage immer, ich halte es immer sehr gefährlich, wenn du dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann ist für viele jedes Problem automatisch ein Nagel und das siege eben nicht so. Es könnte aber natürlich auch sein, dass wir sagen, hey, ja, du, klingt spannend, könnte man was draus machen und dann schauen wir halt sehr konkret, was kann man machen, ja, weil ich bin jetzt auch keiner, der dann hergeht und sagt, boah, ich stelle jetzt dem das gleiche Angebot, das wir irgendein Milliardenkonzern stellen, für den wir vielleicht arbeiten. Das wär in vielerlei Hinsicht unseriös, weil der ja auch ganz andere Bedürfnisse hat. Ja. Und den kann man ja dann auch in einem sehr großen Maß zum Beispiel empowern, dass er ganz viele Dinge dann selber machen kann. Ja. Dann sagen wir halt immer, du weißt was, wir setzen da ein Konzept auf, wir machst mit uns einen Workshop, dann weißt du danach einmal, was du überhaupt machen sollst. Wir helfen da am Anfang vielleicht ein bisschen bei der Technik, aber das dauert dann ein Jahr, da begleiten wir dich ein bisschen und danach kannst du das einfach selber machen. Ja. Und wenn ab und zu einen Input brauchst oder Hilfe brauchst oder die einfach nicht auskennst, dann kommst du halt punktuell zu uns und wir pushen das wieder. Ja. Oder wir helfen da mit der Redaktionsplanung oder mit dem Gästemanagement oder mit solchen Sachen. Ja. Vielleicht kommt man drauf, wenn du jetzt sagst, so ein Beispiel Tischler, dass der eigentlich gar nicht unbedingt an Podcast im klassischen Sinne braucht, wie dass der jedes Monat oder alle 14 Tage erscheinen muss, sondern vielleicht hat er ein sehr spezielles Thema, wo er permanent Kundenanfragen oder irgendwas hat und kann einfach mal sagen, hey, das könnte man in einer Podcast-Bundle einstecken und dann machen wir 4 Folgen oder 6 Folgen, wo wir genau diese Fragen alle ganz klar beantworten und die stellen wir auf unserer Website und überall zur Verfügung und wenn irgendwelche Anfragen kommen, kann man den Leuten gleich schicken, hey, schau, hocht er das an, da ist genau detailliert erklärt von unserem Tischlermeister Huber, wie geht das, wie macht man das, was musst du beachten und so weiter und so fort. Und der hat dann einfach ja, also quasi ein Audio-Q&A, wo er halt ein bisschen in die Tiefe geht und das einfach vertrauenserweckender dann vielleicht ist. Es gibt ja eben 1000 Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Ja.
Das ist für mich auch immer so die Geschichte. Ich sage immer, die Leute müssen es einmal gespüren vorher, wie das ist. Das sind auch so Dinge, dass wir einen Trailer, einen Jingle erst nach der ersten Pilotfolge, die müssen wir gar nicht veröffentlichen, wenn es wirklich nichts geworden ist. Aber dass die Leute einfach einmal das Feeling gehabt haben und dass man auch merkt, wie fühlt jemand jetzt irgendwie dieses Konzept, das da am Tisch liegt, weil es wird, also bei mir zumindest, immer doch ein bisschen anders, wie wir es am Papier ursprünglich einmal geschrieben haben.
Meistens schon,
ja. Und dann merkst du das erst, was haben wir denn da jetzt eigentlich?
Ja. Also das finde ich zum Beispiel super, wie du das machst, dass du immer sagst, Jingle und alle diese Dinge, passen wir an, wenn wir mal wissen, welche Vibes, welchen Flair hat so eine Folge mit euch überhaupt. Ja, weil das ist nämlich wirklich oft schwierig, weil, wie du sagst, das, was am Papier steht, ändert sich meistens in der praktischen Umsetzung. Ja, weil das ist da immer so ein nettes Zitat. Der Mike Tyson hat das ja mal gesagt, oder? Everyone has a plan until he gets punched in the face. Und genau so ist es. Du hast da zwar einen Grundplan, ja, aber du musst dich dann einfach auch einmal flexibel anpassen können. Ja. Und deswegen eben diese Produktion einer Nullnummer des Schauens, nämlich auch das dann draufkommen, dass vielleicht Dinge nicht funktionieren, die man kann. Wir haben erst jetzt an so einem Projekt wir arbeiten ja viel auch mit Agenturen zusammen, die das dann oft inhaltlich übernehmen und wir machen das ganze technische Vertrieb und alle diese Dinge. Wo wir dann auch eine Nullnummer produziert haben im Herbst und schlicht und ergreifend sagen haben müssen, Auwe, wenn wir das Format zu Hause bringen, das wird ein Kolbenreiber, ja? Das wird nicht funktionieren. Haben das Ganze dann nochmal neu gedacht und siehe da, jetzt sind die ersten 3 Folgen produziert und der rennt und der ist auch wirklich jetzt inhaltlich super geworden, ja? Weil man auch von diesem wahnsinnig vielen Wissen, was die gehabt haben, ja, und was da immer so ein bisschen dann aber in dieser Nullnummer vom Hundertsten ins Tausendste gegangen ist, wirklich dann erkannt haben, nein, das müssen wir viel mehr komprimieren und wir müssen das in einzelne Häppchen runterbrechen, dass es auch für die Leute noch erträglich bleibt. Ja. Und jetzt funktioniert es aber auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu erkennen und dann auch einmal schon vorm Start zu sagen, stopp, das funktioniert nicht. Und da gehören eben auch solche Sachen dazu. Ich kann nicht einen Jingle im Vorfeld einfach machen. Und weil dann, ob der dann passt oder nicht, ist reine Fetten, sonst gar nichts. Ja?
Sascha, zum Abschluss. Und das muss jetzt nicht nur Podcasten sein. Du hast ja eine Karriere hinter dir, die auch Zeiten hatte, wo es nicht ums Podcasten gegangen ist.
Ja.
Aber was ist so irgendwie der eine Fehler, das eine Learning in deiner Karriere, was du ab und zu so also in einem stillen Moment denkst, das hätte ich gern früher gewusst.
Ach Gott, die Lottozahlen von letzter Woche. Nein, da gibt es 1000 Sachen, ja, also die irgendwo waren, die natürlich auch mit dem Wissen von heute ganz anders machen würde. Ja. Das ist beruflich, das ist auch privat in vielen Dingen. Ja. Man trifft wahnsinnig viele Entscheidungen und hinten nach, wenn man es ehrlich reflektiert, also bei mir ist es so, dass ich mir wirklich bei einem nicht so kleinen Prozentsatz der Entscheidungen echt denke, Alter, das, das hätte ich anders machen können. Besser nämlich. Ja. Und viele dieser Entscheidungen waren auch damals vielleicht schon erkennbar, dass es nicht gut ist. Ja. Ich glaube, das ist also zutiefst menschliche Sache, dass man steckt vielleicht irgendwo in einem Schlamassel rein und statt dass man einfach mal einen scharfen Cut zieht, wieder besseren Wissens wurschtelt man weiter. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, alle diese ganzen schlechten Entscheidungen, die ich getroffen habe, neben den ganz vielen guten, führen am Ende dazu, dass ich der bin, der ich heute bin. Ja? Und eigentlich muss ich mir nur eine Frage stellen, passt es mir so, wie es heute ist? oder bin ich total unglücklich? Ja, und wenn ich total unglücklich bin, dann muss ich, da sind wir bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, ja, es gehört einfach weniger gejammert und mehr tun, dann muss ich Sorge dafür tragen, dass sie wieder in eine Wohlfühlzone reinkomme. Ja. Und wenn ich es allein nicht schaffe, dann muss ich mir auch Hilfe holen dafür. Ja. Auch das ist okay. Das gilt im Unternehmerischen wie im Privaten. Ja. Vielleicht brauche ich privat einen Coach oder vielleicht auch einmal einen Therapeuten, das ist alles gut. Und im Unternehmen brauche ich halt vielleicht einmal einen Berater oder irgendjemanden, der keine Stakes hat bei mir im Unternehmen, der mir dann wieder eine Richtung zeigt und mich wieder einmal ausrichtet, damit ich weiß, wie es weitergeht. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt so sagen könnte, was ich falsch gemacht habe, ist, dass ich früher sehr lange gewartet habe, bis ich mir externe Hilfe hole, wenn es irgendwo unrund war, egal wo, ob das jetzt privat oder geschäftlich war. Ich bin da auch immer gewesen, der so ein bisschen eingegrübelt hat in sich selber. Und das finde ich heute, aus heutiger Sicht, ganz schlecht. Man muss sich so früh wie möglich Hilfe holen. Ja. Das kann oft einfach nur ein Freund sein, der jetzt vielleicht mit deinem Geschäft nicht unbedingt was zu tun hat. Oder wenn es ums Unternehmerische geht, ein anderer Unternehmer. Und dem einmal erzählen von den Troubles, die du hast mit irgendwas. Ja, weil für mich hat sich sehr oft herausgestellt, ja, so gerade am Anfang auch meiner Selbstständigkeit oft so gemeint, boah, ich bin total allein mit dem Schaden. Ich bin der einzige Trottel, der es nicht zusammenbringt. Ja. Und dann redest du bei irgendeinem Netzwerktreffen mit einem und du hast halt jemanden, der ist schon seit 20 Jahren selbstständig und sagt, alles gehabt, genau so. Ja. Und erzählt und erzählt. Und dann denkst du, oh, das tut dann allein schon so gut, das zu hören. Ja. Ich bin nicht der totale Flaschenkopf, sondern das sind Probleme, die ganz viele haben. Ja. Und das, also mir hilft das wahnsinnig, dass ich einfach dann mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern rede und mir von denen ein bisschen Tipps einhole. Heißt nicht zwingend, dass ich jeden dieser Tipps umsetzen muss. Ja. Aber manchmal hilft es mir einfach schon, dass ich mir denke, okay, ich bin nicht allein auf der Welt und ich bin nicht der Einzige, der irgendwas nicht versteht. Ja, weil vielleicht gibt es wieder irgendeine neue Verordnung, wo ich mir echt denke, Alter, ich pack's nicht. Egal wie oft ich es durchlesen, ich verstehe nicht, was die wollen von mir. Ja. Und dann rede ich mit irgendjemandem anderen und sage, okay, keine Ahnung, was die da reinschreiben, so ein Blödsinn. Hab ich überhaupt nicht verstanden. Und so. Das finde ich super, dass es mir dann sagt, also ja, kurzum, mein Tipp ist, redet mit anderen und holt euch auch, wenn es notwendig ist, Hilfe. Ja.
Schönster Abschluss, den ich mir irgendwie wünschen kann für ein Format, das ehrlich gesagt hast. Sascha, dich finden die Leute selbstverständlich verlinkt in den Shownotes. Wärmste Empfehlung von meiner Seite. Wir tun zwar sehr ähnliche Dinge und Dinge wahrscheinlich auch ähnlich, aber es hat mich echt gefreut, einerseits, dass wir jetzt gequatscht haben, auch, dass wir uns schon vorab kennengelernt haben und ich bin mir sicher, wir erinnern uns noch das eine oder andere Mal ja, über
ganz,
den Weg.
Ganz sicher, ja.
Alles Gute, danke, dass du da warst und auch den Hörern alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir noch Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen PodCanvas Audit Worksheet aus den Shownotes runter und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.